Brexit on Toast, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Heute am Rosenmontag, wir Jeck ohne Nase, also ohne rote Nase. Und unser Dreiklang heute ist Party hoch drei. Entweder Party als Party oder Party als Partei. Benita, wir haben lange gerade drüber gesprochen, eigentlich länger als dieser Podcast geht, was wir heute zum Thema machen.
Machen wir normalerweise nicht.
Nee.
Also, normal steigen wir gleich ein. Ja, wir steigen gleich ein, völlig unvorbereitet. Diesmal, ja, haben wir lang drüber gesprochen, weil so viele Dinge ja dauernd sich selber wieder überholen und man kommt gar nicht mehr mit.
Nee.
Nicht nur auf der großen Welt, auch auf der kleineren Welt des Brexit und des Populismus in der Praxis, den wir hier ja gerne betrachten.
Beleuchten, ja, ja, richtig.
Gerne beleuchten. Und wir sind dann auf Party gelandet. Party und Partei.
Ja.
Denn in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal hier gesprochen hatten, also dazwischen war ich ja in Berlin.
Richtig, beim Numismatik.
Beim Numismatiker, ja. Numismatik-Event. Wobei ich jetzt auch noch sagen muss, der Numismatiker hat mich eigentlich doch überzeugt, dass das Referendum wahrscheinlich anders ausgegangen wäre, wenn die den Euro gehabt hätten. Weil ich konnte einfach überhaupt nicht so weit denken. Das ist so utopisch, dass die Engländer den Euro haben, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber wenn sie ihn gehabt hätten, wir haben dann nämlich überlegt, wie ist es denn so, die D-Mark, oder an der hingen wir doch auch so sehr. Und auch die Engländer hängen so sehr an ihrem Pfund. Das hat eben doch identifizierende.
Die wuchern ja teilweise damit.
Und sie wuchern mit ihrem, naja, jetzt haben sie nicht mehr so viele Pfunde, mit denen sie wuchern können. Naja, egal. Das war dein Besuch bei Numismatiker. Aber in Großbritannien ist also einiges los, auch in Sachen Populismus.
Vielleicht noch, um den Numismatiker nochmal abzuschließen. Wir weisen freundlich darauf hin, dass diese Folge, das war nämlich die vorhergehende Folge, natürlich immer noch zum Anhören bereitsteht.
Unbedingt,
und lohnt sich. Ganz andere Perspektiven
nochmal auf das Thema
aufmacht.
Ja, unbedingt.
Ja, dringend. Jedenfalls, was jetzt die Partys, die Parteien betrifft in Großbritannien, ist einiges los. Wir wissen ja, dass Nigel Farage überall immer im Hinter- oder Vordergrund rumwabert mit nach wie vor seinen Immigranten-alle-raus-Themen oder das eine Thema, was er eben besetzt und dass Großbritannien eben ein total verrotteter, verkommener Staat ist und jetzt endlich mal ordentlich aufgeräumt werden muss von ihm natürlich. Hat er aber nur vier Abgeordnete im Parlament. Jetzt hat er aber acht, weil nämlich in den letzten Wochen tatsächlich von den Tories ein paar besonders angenehme Zeitgenossen, they defected und sind jetzt Mitglieder bei Reform.
Oh, übergelaufen.
Sage man auf Deutsch, steht Defekt. Übergelaufen.
Sind ja. Übergelaufen, ja.
Ja, übergelaufen. Sind übergelaufen und sind jetzt bei Reform. Und das ist zum Beispiel Nadeem Zahawi. Wir erinnern uns sicher nicht an ihn. Der war ein paar Minuten Finanzminister unter Rishi Sunak. Dann die wirklich etwas bezaubernde Suella Braverman.
Ja.
Die war Innenministerin kurzzeitig.
Cruella.
Ja, Cruella, exactly. Und noch zwei andere, die ich jetzt, Robert Jenrick, auch ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Die sind also alle übergelaufen zu Reform. Und das waren in der Zeit, als die Tories unter Rishi Sunak da vor sich hin stümperten, hatten die große Ministerien unter sich, zwar oft nur sehr kurz, aber schon große Tiere. Aber sind sie eben eigentlich Tories oder sind sie jetzt an sich in ihrer wirklichen Heimat bei Reform gelandet? Ja, und das ist ja ein Thema, was wir schon öfter angesprochen haben. Wo ist denn jetzt, wo sind die Tories? Weil sie sich ja so nach Reform immer gerichtet haben, auch während des Brexit und während der Verhandlungen und die ganze Zeit in ihren politischen Äußerungen machen sie sich eigentlich die Reform-Wünsche oft zu eigen und verlieren dadurch unheimlich am Profil. Mhm. Und die Vorsitzende der Tories, Cammy Badenoch, man könnte ja denken, dass sie sich gedacht hat, jetzt ist da eigentlich so ein Vakuum. Da ich diese völlig Wahnsinnigen habe ich jetzt verloren an Reform.
Ja.
Und wir könnten jetzt sagen als Tories, okay, wir haben jetzt langsam wieder unser Level gefunden und wissen eben, dass mit dieser Hasssprache und diesem Hassverbreiten eigentlich überhaupt nichts geschaffen wird. Da sind wir dagegen. Und zweitens sind wir ja eigentlich wieder pro EU, weil wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Monaten besprochen, dass aus der Tory-Partei die ersten Töne kommen, von wegen, wir müssen wieder in den Single Market und die Customs Union rein, weil wir einfach überhaupt nicht mehr als Land keinerlei wirtschaftlichen Spielraum mehr haben. Aber Cammy Badenoch hat leider diese fantastische Chance überhaupt nicht erkannt, sondern im Gegenteil hat sich hingestellt und gesagt, also wir sind irgendwie noch rechter als Reform und wir sind hier ganz knallhart für Ausländer raus und weiß nicht für was, für wahrscheinlich fossile Energien und keinen Klimaschutz. Und das ist unser Ding und so bleiben wir. Anstatt eben vielleicht zu sagen, okay, jetzt haben wir gesehen, es sind einige Elemente in unserer Partei, die eben eigentlich wirklich Reform sind, die sind aber jetzt weg. Und wir werden uns wieder in ein Vakuum, was ja auch die Labour-Partei lässt, da sie den Brexit nicht anspricht und auch zum Teil sehr seltsame, doch relativ, würde ich sagen, konservative Standpunkte vertritt. Da hätten sie eigentlich sich rein definieren können, haben sie aber nicht gemacht. Also das ist das Erste.
Und ist es nicht das Kalkül auch vom Farage, da immer noch mehr Leute vielleicht abzuwerben, dass er dann doch stärker und stärker wird?
Ja, was ist das Kalkül? Also ich sage ja immer, sein Kalkül ist, dass er die Tories übernimmt, dass er einfach, weil wirklich Premierminister zu werden als Reform-Parteivorsitzender, also ist ja gar nicht mal eine Partei, ist ja eine Firma, die Reform, weiß ich nicht, ob das klappt.
Ist keine Partei.
Jedenfalls wird es zwar hergeschrieben von der Presse und hergebetet, dass Farage irgendwie der nächste Premierminister ist, aber wie das wirklich klappen soll mit den Mehrheitsverhältnissen, weiß ich nicht. Und ich dachte immer, er wird wahrscheinlich die Tories übernehmen wollen.
Aber dann ist der CEO ja der Farage.
Er ist eigentlich der CEO, ja.
Aber interessant. Aber das geht, dass man auch eine Firma wählen kann.
Ja, also das wird natürlich überhaupt nicht thematisiert, darüber redet niemand. Aber also es ist also an sich eine Firma.
Doch, ich wusste es, ich kann mich erinnern, das hast du nämlich schon mal erwähnt, ja, in Folge 47,5.
Auch das letzte Mal. Ja. Okay, und wir haben es super geschafft, bis jetzt noch nicht über Keir Starmer zu sprechen. Das ist ja auch interessant.
Ja, bei Keir Starmer in der Labour-Partei ist auch Party, ist auch viel los. Da kommen wir jetzt natürlich sofort zu den Epstein-Files,
ja,
die leider unumgänglich sind, über die wir uns unterhalten müssen. Nachdem das Justice Department irgendwie 3 Millionen Files rausgehauen hat, die hauptsächlich natürlich geschwärzt waren. Weil
eben, die Tonerindustrie jubelt.
Die Tonerindustrie. Anscheinend haben 400 Anwälte irgendwie Monate dann rumgesessen, natürlich wahrscheinlich hauptsächlich, um den Namen von Herrn Trump zu entfernen, der auch hinterher gesagt hat, ja, man sieht sofort, ich habe damit nichts zu tun.
Genau, man sieht's gut.
Jedenfalls kam dabei raus, vor allem ein Riesenskandal erstmal in Großbritannien, nämlich ein Mensch namens Peter Mandelson ist da sehr prominent, kommt der vor. Und das ist einer, den wir aus den 90er Jahren eigentlich kennen. Das war einer der Architekten von New Labour, der sehr eng mit Tony Blair zusammengearbeitet hat und so ein Vordenker oder Mitdenker, wie könnte man eben die Labour Party neu gestalten für eine neue Welt, eine wahrscheinlich eben auch neoliberale Welt. Und der war immer so ein Einflüsterer und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob er unter Tony Blair auch irgendwie mal Minister war. Jedenfalls ist der verschiedenste Male und dann unter Gordon Brown ist er immer wieder in irgendwelche Skandale verwickelt gewesen, irgendwelche Geldflüsse oder irgendwas. Er musste mehrmals zurücktreten und auch von seinen Ämtern zurücktreten und ist aber immer wieder, ist er nach oben geschwommen auf der Suppe und hat natürlich eine PR-Beratung, die er selber gegründet hat. Und da berät er die wichtigen und reichen Menschen der Welt und war deswegen auch nicht unerstaunlicherweise natürlich bei Herrn Epstein unterwegs auf seinen Partys und mit ihm in viel Kontakt. Keir Starmer wiederum, als er Premierminister wurde, und da war er auch dann, wurde ja dann Trump gewählt, hat als Botschafter für die USA Peter Mandelson ausgesucht. Und es war da schon sehr umstritten, weil man eben weiß, dass der nicht jetzt, erstens ist er natürlich kein Diplomat per se, ja gar nicht, er hat keine Diplomatenschule oder so durchlaufen. Und zweitens weiß man eben schon, dass der Mann nicht ganz koscher ist. Trotzdem wurde er nach Washington gesandt, was natürlich ein irre wichtiger Posten ist, vor allem nach Brexit, weil ja immer die verzweifelte Hoffnung, dass von Trump irgendwie die die Erlösung kommt in Form eines fantastischen
Handelsdeals.
Ja, ja. Peter Mandelson, also in Washington, jetzt durch die Epstein-Files hat sich herausgestellt, dass Mandelson so intimst verstrickt war mit Epstein, also auf seinen Partys natürlich war und vor allem viele, also Geldflüsse, aber irgendwie so wirklich lächerliche Beträge, so 10.000 Pfund für Mandelsons Ehemann, damit er irgendwie eine Physiotherapeutenausbildung machen kann. Oder insgesamt 76.000 Pfund Payments an Epstein für irgendwelche Staatsgeheimnisse, die Epstein an, die Mandelson an Epstein geschickt hat, und zwar noch unter,
das war, glaube ich, nur unter, die Portokosten vielleicht. Für die Staatsgeheimnisse.
Die waren unter Gordon Brown während 2008 der ganzen Finanzkrise, da war ja Gordon Brown Premierminister, der eben dann daran bastelte, wie kann man irgendwie die UK Economy retten, und Dinge, die damals im Kabinett besprochen wurden, hat Mandelson sofort an Epstein weitergeschickt, und dafür hat er irgendwie 76.000 Pfund Zahlung erhalten, soweit man bis jetzt weiß, ja. Und
pikant. Also alles keine großen Dinge, aber irgendwie.
Naja,
alles,
das große Ding ist, dass du Staatsgeheimnisse an irgendeinen willigen US-Investor rausplauderst.
Und dann vor allem für einen Hungerlohn.
Ja,
also
dann noch für
einen
Hungerlohn.
Genau, genau.
Also nicht, also weil
nicht groß finanziell, aber
um. Sau peinliche Fotos, irgendwie Peter Mandelson in seinem Eingriffsschlüpfer, irgendwie wie er da steht mit so einer Zeitung oder irgendwelchen Papieren in der Hand. Das ist ja alles. Bei Epstein wurde ja alles irgendwie mitgefilmt und fotografiert.
Also warum das eigentlich?
Ja, das auch? Weiß man nicht. Ist das alles Kompromat oder was ist das? Ja. Jedenfalls er in seinem Eingriffsschlüpfer mit irgendwelchen Papieren in der Hand, eine Frau im Bademantel daneben, die unterhalten sich.
Ja, das ist vielleicht eine Versicherung auch natürlich, die Ablichtung. Das
vielleicht.
Ist natürlich, wie du sagst, genau, du hast natürlich immer dann was in der Hand.
Ja, natürlich. Aber es ist einfach saupeinlich auch für Herrn Mandelson grundsätzlich. Also.
Und jetzt,
naja, genau. Egal.
Kirsten Dahmer ist nicht gestorben.
Nee, Riesengeschrei. Was?
Ja.
Natürlich von ganz vorne von Nigel Farage, der selber natürlich in den Epstein-Files überall vorkommt. Jedenfalls war unmöglich, und diesen Mann zu appointen, und Kirsten Dahmer muss sofort weg. Das ist eine solche Fehlleistung. Natürlich ist Mandelson sofort zurück, also wurde von seinem Posten abberufen. Und es wird eine Criminal Investigation wurde losgetreten into his behavior, aber die Presse, die meiste Presse schrie eben, okay, Kirsten Dahmer muss sofort weg. Das geht überhaupt nicht. So eine Fehleinschätzung. Und das während in diesen Files, also zum Beispiel Nigel Farage, Boris Johnson und andere Figuren wirklich dauernd vorkommen, Kirsten Dahmer kommt natürlich überhaupt nicht vor. Also der hat einfach mit Epstein nichts zu tun. Durch diese Wahl von Peter Mandelson wurde er jetzt da reingezogen.
Ja.
Und dann sagen viele, das kann doch nicht sein, dass er, trotzdem man weiß, dass Mandelson eben so eben fishy Character ist, ihn da auf diesen Posten gesetzt hat. Ich meine, der Fakt ist natürlich, er hat ihn genau deswegen dahin gesetzt, weil man eben weiß, der Mann ist bestens vernetzt in den unmöglichsten Kreisen. Und wer sitzt am Drücker in Amerika? Die unmöglichsten Kreise.
Ja, klar.
Also es war irre. Und das war wirklich, und dann in England, das ist anders als hier. Also das schaukelt sich hoch. Alle Kommentatoren, jede Zeitung, jede Website, alles schreibt also sekündlich, jetzt, wie lange kann sich Kier noch halten? Ist er heute Abend noch dabei? Wer äußert sich so, dass dann auf X plötzlich verschiedene Kabinettsmitglieder tweeteten, ja, nee, also ich stehe voll hinter Kier, der ist voll dufte. Da dachte ich schon, okay, jetzt ist er weg, weil meistens ist es ja so, wenn das getweetet wird.
Wir haben die volle Unterstützung.
Und dann hat sich aber kurz nichts. Und dann Angela Rayner, die vor kurzem gehen musste, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ihre Mortgage nicht richtig zurückgezahlt hat, und die ist so aus dem linken Flügel der Labour-Partei. Die tweetete dann auch, dass sie voll hinter Kier steht. Und dann hieß es wieder, oh, vielleicht hält er sich doch. Egal, er hat sich gehalten, obwohl wirklich, muss man sagen, ungefähr 48 Stunden lang alles getan wurde von der Presse.
Ihn wegzuhauen.
Ihn wegzuhauen, ja. Für sein Vergehen mit Herrn Mandelson, das war natürlich ein Fehler, den zu appointen, aber wie ich jetzt gerade erklärt habe, die Logik dahinter ist an sich ersichtlich. Er hat es jedenfalls überlebt, diesen Sturm.
Ja.
Und sitzt noch sitzt noch auf seinem Stühlchen. Und jetzt war letzte Woche war dann wieder Prime Minister's Question Time natürlich, wie jeden Mittwoch. Und da ist er irgendwie, fanden wir eigentlich sehr gut aufgetreten. Da hatte man so das Gefühl, vielleicht hat er so ein bisschen jetzt gedacht, es reicht einfach, wie ich hier behandelt werde. Er ist nämlich auch in den Umfragen, ist er irgendwie der unbeliebteste Premierminister jemals, was man an sich nicht so ganz versteht, weil die machen Fehler und so weiter und man weiß nicht, wofür er wirklich steht. Der ist ja, hat irgendwie kein scharfes Profil, aber er ist wirklich kein katastrophal schlechter Premierminister, vor allem im Vergleich zu manchem, was wir da schon miterlebt haben. Und der Einfluss der ständigen Stimmungmache gegen ihn ist schon wirklich sehr sichtbar.
Aber er hat sich gehalten, er ist da und der...
Er ist da und er hat irgendwie so ein bisschen mal das Gefühl, er hat so ein bisschen mehr Feuer unterm Hintern, weil er vielleicht gemerkt hat, mit immer nur lieb sein kommt er jetzt auch nicht.
Kommt er nicht weiter.
Nee. Aber es war sehr, und er hat dann eben gegen nicht nur Peter Manders, sondern auch Morgan McSweeney, das ist so wie sein Chief of Staff war das, der eben von Anfang an, wo viele gesagt haben, an dem ist eigentlich, der ist das Problem. Der ist irgendwie, der ist eigentlich ein Sleeper für Reform oder irgendwas. Der ist einfach ungünstig.
Ah, Mann. Und der wurde doch abgesägt.
Der ist weg jetzt.
Ne? Genau, das war ja der ranghöchste nicht gewählte.
Ranghöchste nicht, also Chief of Staff, so wie in Amerika, so ein bisschen Chief of Staff.
Und der musste gehen, hat man ja dann gesagt, das wäre ein Bauernopfer, aber letztlich hat er es auf jeden Fall jetzt überstanden. Wie weit, aber es wird natürlich weiter gesägt am Stuhl.
Ja, es wird natürlich gesägt. Ich meine, der Stuhl ist wackelig, es wird gesägt und es ist nur, die Wahl ist ja immer noch in 3 Jahren erst oder so, oder 3,5 sogar. Aber man hat das Gefühl, es ist ständig Wahlkampf. Und den Epstein-Files steht eben alles Mögliche drin. Ich habe sie natürlich alle gelesen. Nee, überhaupt nicht, aber Boris Johnson, Nigel Farage, Jacob Rees-Mogg, lauter so absolute Brexit-Figuren kommen da ständig drin vor.
Aber kommen vor heißt immer gleichzeitig mit einer Investigation dann dahinter?
Nein, natürlich oder? Überhaupt
sondern
nicht.
Sondern nur kommen vor, also weil das kommt vor, mir im Moment auch so vor, dass lesen. Da sehr viele vorkommen, aber irgendwie die juristischen Konsequenzen daraus also oder die Verstrickungen.
Weißt, und es sind ja auch ganz verschiedene, alles, ich finde immer, alles konzentriert sich auf die entsetzlichen Sexualverbrechen, die da auch stattgefunden haben. Das ist eine Sache.
In Frankreich ermittelt ja mittlerweile schon im Parallel die Kriminalpolizei und die Finanzbehörde. Also das sind ja jetzt genau die zwei Arme, die
praktisch da reingehen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und genau. Ich glaube, die meisten Leute, die da vorkommen, waren halt auf diesen Partys und haben sich halt wie auf einer Wahnsinnsparty benommen. Und das Interessante für uns sind die politischen Spiele und Verstrickungen und finanziellen Dinge. Das andere ist eine Sache der Kriminalpolizei.
Ja. Aber wie du sagst, gestärkt heißt es auch, dass der Starmer jetzt irgendwann diese Handelsabkommen und all diese Stärkung Großbritanniens, die ist ja, wie findet die denn statt? Also
er ist gestärkt. Er persönlich hat das Gefühl, er hat ein bisschen mehr so vielleicht selbst, ich weiß nicht, irgendwie Selbstbewusstsein oder so Defiance gewonnen, um zu sagen, hey, also ich bin hier der Premierminister. Und jetzt ist mal hier ist gut mal mit Schluss dem Ganzen.
Hier. Jetzt mal Schluss hier.
Reißen wir alle zusammen. Ansonsten ist natürlich jetzt nichts weiter ist mit großen passiert, Stärken. Ja. Sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, ich habe hier ja meine verschiedene Recherche, die ich hier jetzt mal
unbedingt.
Aber hier Economic Costs of Brexit in the UK. Hier, das ist Bloomberg, glaube ich, die Quelle. Also ganz reputabel. Und das GDP ist 6-8% kleiner, als es ist schlimmer, als man gedacht hat. Also kleiner als
vor dem Brexit.
Also smaller than it would have been by 2025. Und 18% weniger Investment im Vergleich zu ähnlichen, vergleichbaren Wirtschaftsräumen. 18%, das ist schon sehr viel. Und die Wirtschaft, die schrumpft und schrumpft, und das ist ja auch wie wenn was wächst, das ist ja dann irgendwie potenziell, es potenziert sich immer. Und sie haben einfach keinen Manöverraum. Und jetzt vor kurzem war Rachel Reeves, die Schatzkanzlerin, in der LSE bei so einem Panel-Talk, oder wurde sie eben interviewt.
Was ist LSE?
London School of Economics, okay. Die machen immer da regelmäßig so.
Da hat die Benita übrigens studiert.
Ah,
ja, da habe ich studiert.
Für die aufmerksamen Hörer, zu denen du wahrscheinlich
anscheinend ja wieder nicht gehörst.
Hast du gehört? Respekt.
Gar nicht. Da wird mal drüber gesprochen, ja, in Folge 1 wahrscheinlich.
In Folge 1 haben wir sicher darüber. Aber Folge 1 ist ja doch auch schon
5 Jahre her.
Ja, eben. Also da kann man,
das verzeihen, dass du das verdrängt hast.
Ja. Zigtausend Downloads so später.
Nee. Jedenfalls hat Rachel Reeves da gesprochen und sagte das erste Mal öffentlich, ich meine, gut, es war ein kleinerer Rahmen, aber es wird dann schon natürlich wieder weiter kolportiert, dass Großbritannien eben, ob man es jetzt will oder nicht, an der EU-Wirtschaft hängt, weil die geografische Nähe so viel ausmacht und dass trotz Brexit immer noch weit mehr Handel und Wandel mit der EU betrieben wird als mit allen anderen weltweiten Handelspartnern zusammen. Also ganz egal, was Liz Truss für tolle mit Tonga und Togo und weiß nicht was für Agreements unterschrieben hat. Es ist einfach ein Fakt, dass sie halt zu Europa gehören. Rein
da kann Europa ja auch gut gebrauchen gerade jetzt irgendwie. Das wäre ja jetzt der...
Ja, also die... Und es sind ja immer Gespräche im Gange. Und die Frage ist halt, wann wird endlich mal dieser Sprung gemacht, auch von der Regierung vielleicht zu sagen, okay, es ist jetzt auch mit Ukraine und allem, was los ist und Trump, wir müssen hier wieder näher ran. Wir müssen zumindest den Single Market irgendwie wieder in Erwägung ziehen.
Aber da würde mich mal interessieren... Das scheint ja irgendein Thema zu sein innerhalb der Bevölkerung. Oder man nimmt an, dass offensichtlich ja noch nicht die Mehrheit der Bevölkerung für so einen Move wäre. Oder
also ich verstehe, woher ich glaube, es ist wirklich eine Scheu vor der, wahnsinnigen Macht der Meinungsmacher in Medien, also Online-Medien und anderen Medien. Zum Beispiel auch Peter Thiel, sagt uns der was? Also
natürlich.
Der sagt, ZuhörerInnen sagt er sicher auch was.
Vielleicht der mächtigste Mann der Welt sogar.
Peter Thiel schrieb an Herrn Epstein am Morgen des Referendums, Brexit is just the beginning. Also diese, das, wovon wir immer reden, gell, dass das alles verschiedene Teile eines Puzzles sind.
Na klar, eines Spaltungspuzzles.
Ja, wozu eigentlich... Weiß ich immer nicht so ganz genau, aber ja, um
aber
die Puzzle Welt halt anders zu gestalten.
Puzzle ist schon ein guter Ding, weil wenn es jetzt ein 500-Teile-Puzzle ist oder so, gibt es viele Kräfte, die eben gerne ein 5000-Teile-Puzzle draus machen, weil natürlich du viel, viel mehr reingrätschen kannst. Und
ja, ja, klar. Und jedes europäische Land einzeln eben wirklich völlig machtlos ist in den Machtblöcken,
genau,
die Welt sich verteilt.
Hat man jetzt auch bei der Rede vom Rubio wieder gehört, der ist ja sehr freundlich und eigentlich... so ein bisschen mit Honig.
Aber inhaltlich war es.
Weil er gesagt hat, nur wenn alle Einzelstaaten Europas stark sind, dann wird das Ganze natürlich auch stärker.
Ja, ja.
War natürlich sehr, also es war inhaltlich gesagt, war es eigentlich das Gleiche wie letztes Jahr, der Vance, nur freundlicher. Und dafür hat er Standing Ovations bekommen. Das war auch so.
Genau, weil das war ja durchaus eine freundliche
aber
Rede,
es ist natürlich
aber
mit die Taktik, ähnlichen
Absicht.
Eben erst alles zu zerhacken und dann ein bisschen freundlicher zu sein und dann Standing Ovations, das passt einfach nicht.
Ja, Standing Ovations fand ich interessant. Hat einer, der da war, schrieb manche, die Standing Ovations, die sind eben auch der Meinung von Rubio. Also manche finden eben einfach, die EU gehört zerstört und das ist, wir sind einfach, sind vielleicht derselben Meinung. Und andere, du bist dann auch, okay, hier stehen alle auf, ich stehe jetzt auch auf und klatsch mal. Aber ich glaube, das generell, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Delegierten, die dazugehört haben, alle gedacht haben, oh, das ist ja eine super Rede, ist ja alles wieder gut. Der ist ja eine ganz andere Rede als letztes Jahr, weil es war inhaltlich eigentlich das Gleiche, oder?
Mhm. Im bayerischen Satz.
Genau.
Ja,
also inhaltlich war es kein Unterschied.
Nein, aber es war halt viel freundlicher und ich glaube, allein der Ton macht ja oft die Musik. Und das,
aber jetzt fährt er nach Ungarn und in die Slowakei, in unsere...
Jetzt kommen die richtigen...
In unsere Putin-Büttel-Länder.
Ja, die sollen dann noch weiterhin auch gestärkt werden, das eben möglichst...
Slowakei auch ein Riesenplayer natürlich.
Aber gut, so ist es.
Aber in Ungarn übrigens, da sind ja im April Wahlen, wisst ihr das?
Ja,
das ist... Und da ist die Fidesz, die Partei von Orban, die ist total angeschlagen.
Ja, ja.
Es wird eben interessant, wie...
Deswegen muss er, glaube ich, da eben auch jetzt ein bisschen Schützenhilfe bekommen. Und
wie wird sich das...
Man wird sehen. Aber dieses eben diese Erzählung, dass wir, das fand ich einen geschickten Move eben zu sagen, weil das ist ja sehr einleuchtend, wenn man sagt, ja, wenn die Einzelteile alle stark sind, dann wird natürlich das Gesamte noch stärker, aber natürlich ist aber das Ziel, ja, alle wieder auseinanderzutreiben und zu sagen, ja, ihr müsst schauen, dass ihr, also quasi alle first, also Germany first, France first,
Spain
first, Italy first
und schön Wettbewerb. Und
damit haben wir natürlich keinen...
Genau.
Also das Schlimmste, was man sich hier vorstellen kann, global gesehen, jetzt für das Machtgefüge, wären ja die Vereinigten Staaten von Europa, ja, die natürlich auch immer als vollkommen, völlig
utopisch,
sinnfrei, ja. Utopie gebrandmarkt werden. Dabei wäre es das eigentlich.
Ja, natürlich, ja, ja. Und,
ja,
wie sind wir denn zeitlich gerade eigentlich?
Weiß ich nicht, du bist doch
unser Zeitmaster.
Die Gradienten werden noch transkribiert.
Weil wir ja überhaupt, also im Grunde genommen gibt es ja ganz viele, also von den hunderttausenden Brexit und Toast-HörerInnen, ganz viele, die praktisch das sich alles anhören und ja und so super inhaltlich, aber dann auf die Royal News warten, nämlich
am
Ende. Das ist ja unser
aber jetzt noch
bewährtes ja, aber Mittel.
Wir haben noch 5 Minuten.
Ja, ja, wir haben nur noch 5 Minuten. Ja,
das ist halt das problematisch, wenn du jetzt 5 Minuten Royal News von mir willst.
Das ist eben dünn gerade. Das ist ja das.
Also es reicht gerade für 5 Sekunden.
Für 5 Sekunden.
Ja. Die halten sich alle ein bisschen bedeckt, die Royals, weil sie natürlich auch in den Epstein-Files,
ja,
ne, kommt natürlich der gute Andrew Mountbatten-Windsor, der in Prinz de Prinz kommt natürlich vor, ist ja klar. Und auch neue Bilderware ist
sehr
auch
aufgetaucht. Schöne Ware. Habe ich auch gesehen.
Die wirklich
nicht so erfreulich
ist. Das ist jetzt eher ein bisschen harmlos. Es sieht eigentlich aus wie bei so einem Familienfoto. Ja. Da sind, glaube ich, 5 oder 6 Frauen, die aber alle auch geschwärzt sind, die Gesichter wegen Privatsphäre. Die sitzen auf einem Sofa und er liegt so quer auf ihren Beinen.
Ja, man weiß halt nicht, wie alt diese Frauen sind.
Und hinten steht noch die Frau Maxwell.
Ach so.
Die das ja natürlich dann organisiert hat für ihn, glaube ich. Irgendwie.
Aber dann gab es auch das Foto, wo er ist eine passende Frau oder liegt am Boden und die sieht wirklich fast, also als wäre sie schon mal in eine Ohnmacht gesunken, weil die einfach das Gesicht auch geschwärzt, sieht einfach so da, so relativ steif. Oh, und er ist so drüber und schaut so in die Kamera, so wie du richtig siehst, der ist so so, guck mal hier, Kamera, also das ist auch ein ganz schlechtes Foto, aber und das kann ja auch, theoretisch können wir auch sagen, das ist völlig harmlos, die ist vielleicht hingefallen und er will sie gerade aufheben. Weiß man ja alles nicht, aber es sieht nicht so aus. Ja. Dem geht es also wirklich nassenheim und der König wird jetzt auch immer nervöser, weil es ist halt trotzdem sein Bruder. Und die Frage ist halt immer, wird Andrew irgendwie mal ausgeliefert an die USA?
Das ist ja der nächste Trick, nicht Trick, aber das ist ja strategisch, einfach die jetzt so großflächig auszuspülen, die Files. Die setzen natürlich alle unter Druck. Oder jeder hat so ein bisschen, das war wie in Mini-Klein die Steuer-CDs damals. Da hat auch erstmal jeder gedacht, bin ich da drauf. Ich habe
mir nie angehört, die Steuer-CD.
Die Steuer-CD habe ich mir auch, als Hörbuch habe ich es mir mal angehört.
So schön,
auf Nummer 1. Aber auch Schweizerdeutsch, deswegen.
Ach so, ja, stimmt. Nee, aber das, mich hat jetzt noch ein Stichwort interessiert. Ausgeliefert, ist das...
Ja, das, darum ging es schon vor diesem, bevor die Files released wurden, als das erste Mal, weißt du, bei diesem Emily Maitlis-Interview, wo Andrew gesagt hat, kann gar nicht da gewesen sein, weil er war ja irgendwie im Pizza Express in Wapping oder so mit seiner Tochter zum Geburtstagsfeiern und außerdem kann er nicht schwitzen und so weiter. Jedenfalls danach hieß es schon, eigentlich musste er bei den US-Behörden, von den US-Behörden befragt werden zu seinen Verbrechen und als Prinz wird er natürlich nicht ausgeliefert. Jetzt ist er kein Prinz mehr. Fergie kommt auch vor in diesen Files. Sie hatte also auch viel E-Mail-Verkehr mit Herrn Epstein. Und die sind also alle ein bisschen ungut und der König sagt wenig. Manche sagen, er muss sich jetzt endlich mal ans Volk wenden, weil im Volk so viel Unruhe herrscht, was der Andrew eben für ein mit Steuergeldern finanzierte Reisen zu Herrn Epstein unternommen hat. Also wie das weiter ist, wird und auch Prinz William kommt auch vor. Nämlich irgendein ungustiöser Scheich hat 1 Million Dollar gestiftet an eine Charity von William, die, ich glaube, es ist irgendwie so eine Umweltstiftung. Und da weiß man eben auch nicht, woher kommt das Geld, was ist das für ein Geld? Und es ist einfach insgesamt so ein bisschen
unschön.
Mhm. Aber die Royals, deswegen, ich weiß, kann von denen leider jetzt sonst nicht viel erzählen. Die sind alle so ein bisschen still gerade.
Vielleicht dazu jetzt noch zum Abschluss von mir noch eine Interesse halber die Frage, gibt's denn irgendeine Form von karnevalesken Treiben. Also ich weiß schon, das ist grundsätzlich ach, ja nicht das Thema dort, aber gibt es irgendwo eine Enklave oder irgendwo, wo man sagt, da wird es vielleicht doch praktiziert.
Was ist Karnevaleske?
Ja, ja, weil wir doch heute Rosenmontag haben. Ja, heute ist Rosenmontag.
Also vielleicht hat sich das jetzt geändert, aber in meiner Zeit in Großbritannien habe ich irgendwie vom Fasching überhaupt nichts mitgekriegt. Das ist da irgendwie...
Nee, es gibt es dort.
Verkleidungspartys aber schon.
Ja, Verkleidungspartys gibt es jederzeit und ausschweifende Partys gibt es auch jederzeit, aber Fasching per se irgendwie nicht.
Vielleicht zu unlustig, weil es ist die Urmutter des Humors als Land.
Ja, vielleicht,
zu unlustig.
Also natürlich, ich meine, jedem britisch humorgestählten Mensch kann sich also
Humor muss man jetzt in UK nicht verordnen.
Nee. Das wäre eine große Stärke.
Ja, also
Karneval ist irgendwie nicht.
Aber man könnte auch sagen, zum Beispiel die Royal Family ist eigentlich ein Year-Round-Karneval. Ich meine, die verkleiden sich ja jeden Tag.
Das ist richtig.
Ja, eben.
Und, stimmt, und dann habt ihr den eh. Also, der kostet euch ja auch eine Stange.
Kostet also eine Stange Geld und sie verkleiden sich dauernd und bei allen, zum Beispiel auch bei Handy, bei der Regatta in Handy oder bei Ascot beim Pferderennen, ist sie ein einziges Verkleiden.
Stimmt, das ist ja auch ein Verkleiden.
Ja. Toll.
Toll, ja, also da kann man eigentlich nur sagen, Alaf und Hello.
Wir haben wieder die Maske runtergerissen von all diesen Themen und alles. Eben dahinter und geleuchtet.
Jetzt, ich bin jetzt dann in Großbritannien vor Ort im März, längere Zeit. Und ich vielleicht werde ich ja, das schaffe ich da ja nochmal ein Local.
Vox Pops auch vielleicht.
Vox Pops. Und vielleicht kann ich ja mal mit einem Brexiteer plaudern. Ich
im Zoo.
Kennst du auch jemanden, der Reform-Anhänger ist vielleicht?
Also würde sich, glaube ich, keiner trauen,
das zu sagen.
Mir ins Gesicht zu sagen. Aber ich könnte, vielleicht kriege ich den mal vor, aber es wäre dann natürlich auf Englisch.
Ja, das macht nichts.
Da gibt es ja lauter Programme. Gibt's ja da auch Programme,
die das übersetzen.
Die das alles übersetzen und die meisten unserer HörerInnen
sind fluent.
Ja. Okay. Ja, in Englisch. Great, Benita, vielen Dank.
Ja, bitte.
Es geht immer weiter.
Einen schönen Rosenmontag.
Abonniert uns und empfiehlt uns weiter.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.